Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wir haben lange nichts mehr von Syrien gehört. Dabei darf man nicht vergessen, Russland führt nicht nur Krieg gegen die Ukraine. Auch in Syrien ist Russland militärisch aktiv. Dort hat Putin den syrischen Diktator Assad gerettet vor einem Sturz durch das eigene Volk. Schon in Syrien wurden zahlreiche russische Kriegsverbrechen dokumentiert, darunter auch der Einsatz geächteter Streumunition. Ganze Städte hat die russische Luftwaffe in Schutt und Asche gelegt. Die Infrastruktur wurde in vielen Landesteilen zerstört. Und wer soll das alles wieder aufbauen? Die internationale Gemeinschaft. Heute endet die Geberkonferenz unter Vorsitz der Vereinten Nationen und der Europäischen Union. Und dann wird auch der Syrien-Experte Carsten Wieland ganz genau hinschauen. Der ehemalige UN-Mitarbeiter forscht derzeit als Fellow am Genfer Center for Security Policy. Guten Morgen, Herr Wieland.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Wo Mariupol und Kharkiv liegen, das wissen wir mittlerweile ziemlich genau nach diesen ganzen Tagen Krieg gegen die Ukraine. Auch wer dort gegen wen kämpft, ist ziemlich klar. In Syrien habe ich das nicht mehr wirklich im Blick. Können Sie mir in Kurzform sagen, was da gerade passiert in Syrien?
Ja, die Aufmerksamkeit für einen Konflikt lässt ja dann nach, wenn er zu lange dauert oder wenn er lange dauert und es immer komplexer wird und viele Akteure da mit im Spiel sind. Und beides ist ja in Syrien der Fall. Das Land ist nicht nur wirtschaftlich am Boden, es herrscht große Armut, viele Landstriche und Ortschaften sind weiterhin zerstört, sondern es ist ja auch ein Land, das nicht mehr zentral regiert wird, wie es vor dem Krieg war. Es ist ein zersplittertes Territorium, es ist ein Territorium, das größtenteils von Assad und seinem Regime beherrscht wird, aber eben auch im Nordosten von kurdischen Akteuren. Im Norden, Nordwesten, teilweise von türkischen Truppen besetzt und auch dann in Idlib, das ist sozusagen die letzte Wunde des eigentlichen Krieges, ist dort die, sagen wir mal, Teile der Restopposition und islamistische Gruppen sind dort und natürlich viele, viele Binnenflüchtlinge, die sich...
Herr Wieland, wir müssen diese Leitung nochmal neu aufbauen, weil wir eine ganz schlechte Leitung haben. Wir versuchen mal, Sie anzurufen. Wir versuchen jetzt mal gerade das Ganze umzulegen aufs Telefon quasi. So, jetzt habe ich Sie hoffentlich am Telefon. So, Herr Wieland, also das haben wir schon mal gehört. Der Krieg dauert ja seit inzwischen mehr als 10 Jahren. Wird irgendwo noch wirklich gekämpft?
Na, die offene Wunde ist immer eben Idlib, dorthin, wo sich 2 Millionen Binnenflüchtlinge auch gerettet haben von dem ursprünglichen Konflikt, der 2011 und die Jahre danach sich hingezogen hat. Dort haben ja Russland und die Türkei ein Memorandum of Understanding und leben quasi jeweils mit einer Trennlinie, die sie auseinanderhält. Und gleichzeitig, wenn es zwischen der Türkei und Russland Probleme gibt, dann kommt immer wieder auch in Idlib das Problem auf und Kämpfe auf. Das heißt, das ist eine sehr fragile Ruhe in Idlib und die Binnenflüchtlinge, die sich dort in den Norden des Teils dieser Region Idlib gerettet haben, können sich auch ihres Lebens nicht sicher sein, weil man nicht weiß, wann es dort wieder zu Kämpfen kommt. Und es kommt ja sporadisch zu Angriffen, auch russischen Luftangriffen. Assad hat dort auch immer wieder Ortschaften beschossen. Das ist sozusagen die offene Wunde des Konflikts. Ansonsten ist das Land zerstört, arm, zersplittert, aber es sind nicht mehr die heftigen Kämpfe, die wir in den Jahren zuvor hatten.
Aber es gibt sie noch. Ist das für Sie ein Widerspruch, dass gleichzeitig gekämpft, verhandelt und wieder aufgebaut wird?
Naja, Wiederaufbau findet ja auch nicht im großen Stil statt. Das liegt vor allem daran, dass sich das Regime in Damaskus bisher jeglichen politischen Dialogs verweigert hat. Es gibt ja den politischen Prozess der UN in Genf. Der UN-Mediator hat ja immer wieder versucht, die beiden Parteien zusammenzubekommen, auch politische Reformen, auch Menschenrechte zu verbessern im Land. All das hat ja das Regime von Assad abgelehnt, immer wieder unterstützt vom Russland und vom Iran. Und dadurch, dass sich Syrien und das Regime überhaupt nicht bewegt hat, haben die Europäer konsequenterweise gesagt, es gibt auch keinen großen Wiederaufbau im großen Stil. Denn was ist das für ein Signal an einen Diktator, auch für zukünftige Diktatoren? Man kann das Land in Schutt und Asche verlegen, man kann die Hälfte seiner Bevölkerung vertreiben und bekommt dann gratis hinterher alles von der Europäischen Union aufgebaut. Das ist nicht der Fall. Und wenn man jetzt schaut, welche Aufbauherausforderungen den Europäern bevorstehen in der Ukraine in der Zukunft, dann wird das wahrscheinlich noch weniger wahrscheinlich werden, dass Assad mit so einem Gratis-Check sozusagen davon geht. Das ist aber diese Gleichzeitigkeit, die Sie ansprechen, das ist ja etwas, was auch Russland immer stark in seiner Kriegsnarrative forciert hat. Also es gab ja schon 2017 eine, ich setze bewusst Anführungszeichen, Versöhnungskonferenz im russischen Sotschi, wo fast nur regimetreue Teilnehmer dort angereist waren. Und das ist so eine Versöhnungskonferenz, allein der Begriff Versöhnung ist natürlich missbräuchlich. Übrigens in Grozny hat man nach russischer Lesart auch eine Versöhnung durchgeführt, in Aleppo zerstört und dann versöhnt, in Anführungszeichen, aber russischer Lesart. All das sozusagen soll suggerieren, dass Syrien ein normales Land geworden ist, dass es gar keinen richtigen Anlass mehr gibt, hier Wiederaufbaugelder zurückzuhalten, dass man quasi Business as usual machen kann mit Assad. Und also auf diese Narrative sind eben die Europäer, aber auch eben die UN, die versucht weiterhin eben eine politische Lösung zu finden, nicht reingefallen.
In der Ukraine kann man sich sehr schnell einigen auf Gut und Böse. Da gibt es den russischen Aggressor, der ein Land überfällt, was überhaupt keine Pläne hatte, Russland in irgendeiner Art und Weise zu bedrohen. Eindeutig, man kann da auch für eine Seite Stellung beziehen. Liegt das Desinteresse an Syrien vielleicht auch daran, dass dieser Krieg so unglaublich komplex ist mit all den Parteien, die daran teilnehmen?
Ja, wie gesagt, ein Konflikt beginnt dann in Vergessenheit zu geraten oder man ist, es wird unbequem dran zu denken oder sich versuchen, da reinzuarbeiten, wenn er eben sehr lange dauert. Das heißt, die Chronologie der Ereignisse geht irgendwo verloren irgendwann. Man hat nur noch eine Momentaufnahme eines Krieges. Man sieht, wow, hier sind wahnsinnig viele Akteure. Man weiß gar nicht mehr, auf welcher Seite man stehen soll. Oder wenn er einfach zu kompliziert wird. Und das ist beides eben in Syrien der Fall. Die Chronologie allerdings zeigt, die historische Chronologie, am Anfang war das ein klassischer Aufstand der Bevölkerung, an dem sehr viele Schichten der Bevölkerung und auch religiöse Gruppen teilgenommen haben im Zuge des arabischen Frühlings, wie wir es ja auch in Tunesien, in Ägypten erlebt haben, gegen ein korruptes und unterdrückerisches Regime. Die Menschen wollten Würde, Freiheit, bessere Lebensperspektiven haben und das ist von Regimeseite mit brutaler Gewalt beantwortet worden. Und dann begann natürlich, also und es war übrigens auch sehr viel diplomatische Aktivität da. Man hat versucht, Assad umzustimmen, ebenso wie man auch versucht hat, Putin umzustimmen vor dem Einmarsch in die Ukraine. Am Ende nimmt das aber seinen eskalatorischen Lauf. Es beginnen verschiedene Gruppen zu kämpfen. In Syrien hat das Regime ja diese Narrative von Anfang an gefahren. Es handelt sich um einen sektiererischen Konflikt. Hier ist ein islamistischer quasi eine islamistische Verschwörung gegen das Regime und auch durch den Westen im Gange. All das hat sich ja in Syrien zum Teil, muss man sagen, im Laufe der vielen Jahre dieses Krieges als quasi self-fulfilling prophecy auch erfüllt. Wir haben jetzt eine Reihe von Unterkonflikten und es wird so kompliziert, dass man eben diesen Hauptkonflikt Regime gegen große Teile der Bevölkerung oft nicht mehr wahrnimmt.
Zur Geberkonferenz für Syrien, der Syrien-Experte Carsten Wieland, ehemaliger UN-Mitarbeiter, jetzt forscht er als Fellow unter anderem am Geneva Center for Security Policy. Herr Wieland, herzlichen Dank für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank Ihnen. Auf Wiederhören.